Na, wer von euch hat schon aufgegeben? Also mit den guten Vorsätzen für dieses Jahr meine ich. Wolltet ihr auch endlich dreimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen und mindestens im Januar keinen Alkohol mehr trinken? Und dann kam er halt doch, der erste Barabend mit FreundInnen und das Bett war irgendwie auch gemütlicher als der Stepper im Fitti? Wenn ihr euch da wiedererkennt, keine Sorge, ihr seid damit nicht alleine. Umfragen kommen zu dem Schluss, dass mindestens jeder vierte gefasste Neujahrsvorsatz schon in den ersten Januarwochen wieder über Bord geworfen wird. Aber warum machen wir überhaupt solche Vorsätze, wenn es so schwer ist, den eigenen Schweinehund zu überwinden? Und wie können Neujahrsvorsätze vielleicht doch gelingen? Darum geht es in dieser ersten Forschungsquartett-Folge des Jahres 2025, die, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, auch die erste Forschungsquartett-Folge mit mir als Host ist. Ich bin Caroline Breitschädel, schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Das kennt ihr doch bestimmt auch. Immer um den Jahreswechsel kommen Sätze wie: Ich habe mir vorgenommen, weniger Fleisch zu essen, oder ich will mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, meine Oma öfter anrufen, you name it. Und auch die Medien sind voll davon. Wir scheinen also wie besessen davon zu sein, das neue Jahr auch als eine Art neuen Anfang zu sehen. So nach dem Motto: Jetzt wird alles anders. Aber was sagt die Wissenschaft dazu? Bettina Höchli hat schon zum Thema Neujahrsvorsätze geforscht. Sie ist Verhaltensforscherin an der Universität Bern und befasst sich mit Fragen rund um das Thema sozialer Wandel. Meine Kollegin Marie Jeinter hat sich mit ihr über Neujahrsvorsätze unterhalten und wollte zuerst von ihr wissen, warum fassen wir Menschen überhaupt Vorsätze?
Grundsätzlich haben wir alle viele Ziele, die wir nicht erreichen oder nicht befriedigend erreichen, und besser machen lässt sich ja fast alles. Und da kann man es vielleicht schon einbetten, dass wir auch in einer Zeit leben, in der wir sehr viele Möglichkeiten haben, sehr viele Optionen. Auch so die Idee der Selbstoptimierung ist ja sehr präsent. Und da ist so die Idee dahinter, dass wir durch Arbeit, durch Effort uns besser, schöner, glücklicher werden können. Also da auch so die Selbstverwirklichung an sich, das ist so ein ziemlich großer Markt. Man sieht ja auch, es gibt ja unzählige Selbsthilfebücher, die so diese Idee, dass wir wenn wir an uns arbeiten, da irgendwie ein besseres Leben führen können. Und andererseits leben wir natürlich auch in einer Welt mit zahlreichen größeren Herausforderungen, wo Handeln dringend nötig ist und man sich da so als einzelner Mensch manchmal ja auch etwas verloren oder fast ohnmächtig fühlt. Und ich glaube, Vorsätze, die können an beiden Stellen ansetzen. Und andererseits, ja, ich glaube, es hilft auch immer, um mal eine Pause zu machen, mal einen Schritt zurückzutreten, innezuhalten, mal zu überlegen, okay, wie führe ich eigentlich mein Leben, wo investiere ich meine Zeit, meine Ressourcen, ist es das, was mir wirklich wichtig ist? Also es ist eine Zeit von Innehalten, häufig ja auch in diesen Tagen zwischen Weihnachten, Neujahr, wo man auch mal vielleicht etwas mehr Zeit hat als sonst durchs Jahr hindurch. Also auch so eine Chance, um mal wieder so ein bisschen ein Check zu machen, gehe ich wirklich dahin, wo ich hingehen möchte.
Und da bieten sich natürlich ja so kleine Alltagsveränderungen ganz gut an, um mal irgendwas zu verändern, um sich weiterzuentwickeln vielleicht auch. Sie haben gerade schon angedeutet, warum sich gerade diese Tage zwischen den Jahren und auch die Tage kurz danach so gut eignen. Prinzipiell würde ja aber auch jeder Monats- oder Wochenwechsel gehen. Also wie hat sich das entwickelt? Warum machen wir das gerade alle so massenweise am 31. Dezember? Beziehungsweise in den ersten Januarwochen, dass wir so arg darüber nachdenken, was wir verändern könnten.
Ja, genau. Also grundsätzlich ist das ja dasselbe, wie wenn ich irgendwie am 25. März ein Verhalten ändern würde. Das neue Jahr, das bedeutet halt aber, es ist so ein Neuanfang. Und an einem Neuanfang fällt uns eine Verhaltensänderung häufig leichter oder wir haben höhere Motivation, wenn es so ein mehr oder weniger offizieller Neuanfang ist, um ein Verhalten zu ändern. In der Verhaltenswissenschaft sprechen wir da vom Fresh Start Effekt, also so einem Neubeginn. Und das zeigt eigentlich genau auf, dass eben bei einem tatsächlichen und gefühlten Neubeginn unsere Motivation höher ist, eine Verhaltensänderung in Angriff zu nehmen. Und das wird erklärt dadurch, dass wir uns ja immer so mit unserem vergangenen Selbst oder mit unserem zukünftigen Selbst in Verbindung sehen. Und wenn so ein Neubeginn kommt, so ein Fresh Start, dann fühlen wir uns etwas weniger stark mit unserem alten Selbst verbunden. Und es wird so der Übergang zu unserem zukünftigen Selbst signalisiert. Und das kann uns dann motivieren, neue Ziele in Angriff zu nehmen und uns nicht durch unser altes oder vergangenes, vielleicht unmotiviertes Selbst daran hindern zu lassen. Also ich sage, ich war jetzt viel zu wenig aktiv im letzten Jahr. Und dann kann ich sagen, ja gut, aber das war mein altes Selbst von 2024. Jetzt im neuen Jahr, da werde ich wieder wirklich mich mehr bewegen, fitter sein, motivierter sein und so weiter. Neujahr, das ist ein Tag, der von vielen Leuten als solches wahrgenommen wird. In der Forschung zeigt sich aber auch, dass der erste Tag eines neuen Monats oder vielleicht der erste Arbeitstag nach den Ferien und so weiter solche Fresh Starts sein können.
Würden Sie sagen, es hilft auch, dass wir um uns herum viele Menschen sehen, die sich etwas vornehmen und dass wir dann sagen, ja, dann mache ich das auch, und hilft es uns dabei, das auch durchzuhalten?
Also, dass es uns motiviert, auf jeden Fall. Ich glaube, da kriegt man Inspiration, wenn man mit anderen in Austausch ist und die sagen, jetzt möchte ich das ändern, jetzt möchte ich das ändern. Das beeinflusst mich natürlich. Ob das dann wirklich auch dazu beiträgt, dass ich langfristig dranbleibe, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, ob die anderen Leute auch stärker da dranbleiben oder nicht. Aber durch das, dass ich mich mit anderen Personen darüber unterhalte, kann das natürlich durchaus mich motivieren, mir selbst auch zu überlegen, was ich ändern möchte, ja.
Ja, über die Durchhaltequote und wie Neujahrsvorsätze vielleicht formuliert werden sein müssen, damit wir sie besser durchhalten, können wir gleich reden. Vorher noch kurzen Blick zurück. Es gibt keine klaren historischen Beweise für den Ursprung von Neujahrsvorsätzen. Haben Sie eine Theorie, wann und warum Menschen irgendwann mal damit angefangen haben?
Ich kenne auch nicht die historische Einbettung, wann das wirklich das erste Mal aufkam. Aber man sieht natürlich in unserer Gesellschaft, dass so diese Idee, dass ein Neuanfang möglich ist und man ja das Alte hinter sich lassen kann, wieder neu starten kann, das wird seit langem unterstützt in unserer Kultur. Also wir sehen das beispielsweise im Christentum oder auch in anderen religiösen Gruppen mit Zeremonien, wo man wirklich sagt, so jetzt lasse ich die alten Dinge, die Sünden hinter mir, und ich starte jetzt neu. Auch der metaphorische Phönix, der da aus der Asche steigt, ist ja so ein Symbol der Wiedergeburt oder des Neuanfangs. Also da sehen wir, das ist einfach eine Idee, die schon sehr lange ist und die eigentlich breit verankert ist.
Statista hat im November knapp 400 Menschen nach ihren Neujahrsvorsätzen befragt. Dabei kam raus, dass 55% mehr Sport treiben wollen, gleich auf mit Geld sparen und dicht gefolgt von gesünder ernähren. Ähnlich sieht es auch in Umfragen der letzten Jahre aus. Warum sind denn gerade diese konkreten Vorsätze so beliebt seit Jahren?
Es ist wahrscheinlich, wie Sie zu Beginn gesagt haben, das sind halt auch Dinge, die man relativ einfach ändern kann und wo man das auch selbst bestimmen kann, ob man das machen möchte. Also ob ich jetzt mehr Sport mache oder wie ich mich ernähre, das kann ich relativ einfach in meinem Alltag umsetzen, ohne dass ich jetzt darauf angewiesen bin, keine Ahnung, was andere Leute machen, in welchem Anstellungsverhältnis ich bin und so weiter und so fort. Also häufig hilft es ja auch, wenn die Vorsätze konkret sind, wenn ich die in meinem Alltag einbetten kann. Und ich glaube, so Sport und Ernährung, vielleicht auch Geld sparen, das sind wirklich konkrete Handlungen, die ich halt so ab morgen umsetzen kann.
Umfragen haben auch ergeben, dass circa ein Viertel der Vorsätze schon in der ersten Woche wieder über Bord geworfen werden. Andere Umfragen kommen sogar zu dem Schluss, dass circa 80% der Vorsätze nach kurzer Zeit wieder fallen gelassen werden. Warum fällt es uns denn so schwer, uns an unsere eigenen Regeln zu halten?
Ja, das ist eine riesige Frage und damit beschäftigen wir uns eigentlich in all unserer Forschung. Und es gibt natürlich verschiedene Erklärungsansätze, verschiedene Gründe. Einer davon ist, wir haben natürlich verschiedene Ziele, verschiedene Vorsätze. Also ich will vielleicht mehr Sport treiben, aber ich werde ja nicht all meine Ressourcen für diesen einen Vorsatz aufwenden. Und wir haben verschiedene Ziele, die vielleicht auch dann mit diesem Vorsatz in Konkurrenz stehen. Also vielleicht will ich jede Woche joggen gehen, aber gleichzeitig muss ich auch noch bei der Arbeit irgendeinen Bericht fertig schreiben oder will mich mit einer Freundin treffen, will Zeit mit meiner Familie verbringen. Also da haben wir auch solche Zielkonflikte, die natürlich dann dazu führen, dass wir dann teilweise unseren Vorsatz nicht mehr priorisieren. Ein weiterer Punkt ist, dass wir häufig unsere Willenskraft überschätzen. Also wir tendieren dazu, dass wir uns sehr ambitionierte Vorsätze setzen. Wir denken, okay, jetzt will ich wieder das mit dem Sport in Angriff nehmen. Jetzt, wenn schon, denn schon, dann sage ich, ich gehe wirklich jeden Tag joggen. Wir denken ja eben, in Zukunft schaffe ich das, in Zukunft werde ich motiviert sein. Aber wenn wir schauen, wie wir uns verhalten, dann ist es häufig nicht so, dass wenn ich im letzten Jahr keine Lust hatte, jeden Tag zu joggen, dann werde ich im nächsten Jahr das höchstwahrscheinlich auch nicht besonders gerne tun. Also da sind wir manchmal auch etwas naiv und denken eben, unsere Motivation, die wird dann in Zukunft riesengroß sein. Auch im Zusammenhang mit dieser Willenskraft, eine Vorstellung ist heute, dass die Motivation etwas überschätzt wird. Also dass ich denke, hey, ich muss halt nur genug motiviert sein und dann werde ich das schon hinkriegen. Aber häufig ist unser Verhalten auch von externen Bedingungen beeinflusst. Also wenn wir beim Joggen bleiben, es kann natürlich sein, dass es extrem stark regnet oder sehr kalt ist und deswegen erschwert es mir, das Joggen zu gehen. Oder vielleicht wohne ich in einem Quartier, wo es gar keine geeignete Joggenstrecke gibt und dann ist es auch schwierig, meinen Vorsatz in die Tat umzusetzen. Und auch das physische Umfeld beeinflusst mich, also ja, da gibt es viele Beispiele bei der Ernährung. Man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt hier bei der Arbeit einen Korb mit Schokolade neben meinem Bürotisch habe, dann denke ich natürlich die ganze Zeit, oh, soll ich jetzt so ein Stück Schokolade essen? Wenn das aber gar nicht erst vorhanden ist oder in dieser Schale vielleicht Äpfel liegen, dann werde ich wahrscheinlich eher einen Apfel essen als ein Stück Schokolade, unabhängig von meiner Motivation. Also was ich hier sagen möchte, ist, häufig denken wir, es geht hauptsächlich um Motivation und unterschätzen etwas, wie das Umfeld rund um mich herum eben auch die Verhaltensänderung unterstützen kann oder halt verhindern kann.
Das ist ja eigentlich auch ganz beruhigend zu wissen, dass es nicht nur an unseren unrealistischen Vorstellungen liegt, sondern eben auch an externen Faktoren, die wir radikal verändern müssten. Aber ne, wer kann das schon immer? Gibt es denn Vorsätze, die besonders schwierig sind in der Durchhalte und welche, bei denen es besonders ja, leicht fällt? Was können Sie da beobachten?
Ich glaube, das ist schon sehr individuell, was einem leicht fällt, was einem viel Überwindung kostet. Und da ist es aber sicher hilfreich, eben zu überlegen, wie kann ich es in meinen Alltag einbetten? Was fällt mir eben leicht? Was fällt mir schwer? Und dann zu überlegen, ist es dann auch der richtige Vorsatz? Also, was ich hilfreich finde, ist immer zu überlegen, warum möchte ich das Verhalten ändern? Und da überlegen, was ist so das übergeordnete Ziel dahinter? Und häufig wird dann auch klar, es gibt ja mehrere Wege zum Ziel. Also, wenn ich überlege, ich möchte häufiger joggen gehen, warum möchte ich das machen? Möchte ich Gewicht verlieren? Möchte ich mich vitaler fühlen? Möchte ich mehr Zeit in der Natur verbringen? Und so weiter. Und je nachdem, auf welches übergeordnete Ziel ich komme, sehe ich, okay, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, dieses übergeordnete Ziel zu erreichen. Und vielleicht ist dann ein anderer Weg für mich in meinem Alltag aktuell viel einfacher umzusetzen. Ein wichtiger Punkt so in der Zielforschung ist auch immer so die Abstraktionsebene, auf welchen Zielen formuliert werden. Also es wird geraten, Ziele möglichst konkret, möglichst spezifisch zu formulieren und nicht zu abstrakt. Dass ich eben nicht nur sage, ich möchte mich mehr bewegen, sondern dass ich ganz konkret sage, ich möchte am Mittwoch um 17 Uhr eine Stunde joggen gehen oder so. Um dann im Nachhinein auch zu sehen, habe ich das so eingehalten, komme ich vorwärts. Wenn es einfach so ein vages Ziel ist, wie ich möchte mich mehr bewegen, dann ja, es ist etwas schwierig, so einerseits zu überprüfen, aber auch andererseits eben sich dann wirklich daran zu halten, zu schauen, dass das dann nicht im Alltag irgendwie untergeht. Wenn ein Ziel so sehr konkret ist, heißt es auch, man erreicht das dann irgendwann. Also ich möchte vielleicht 5 Kilo an Gewicht verlieren. Irgendwann habe ich das erreicht. Und das Ziel per se ist dann erreicht, ist abgeschlossen. Und das bedeutet, wir haben die Ressourcen wieder frei für irgendwelche anderen Ziele. Und da sehen wir dann häufig, dass es so einen negativen Effekt darauf folgt, dass wir dann natürlich das Gewicht sofort wieder zunehmen, weil wir uns da dann nicht mehr darum kümmern. Und bei vielen solchen Verhaltensänderungen geht es ja um langfristige Verhaltensänderungen. Also gerade bei gesunder Ernährung oder Bewegung, das ist nicht etwas, das man dann nach wenigen Wochen irgendwie abgeschlossen hat. Und deswegen hilft es da dann auch wieder eben so auf die übergeordneten Ziele zu fokussieren, etwas längerfristig zu denken, um so diesem Effekt, dass man das Ziel erreicht hat und dann aufhört, da etwas entgegenzuwirken.
Also Sie sagen, man sollte sich erstmal genau darüber bewusst werden, warum möchte ich etwas verändern? Was muss denn noch passieren, damit Vorsätze ja zu festen Angewohnheiten und Routinen werden?
Hier hilft es wirklich, dass man das regelmäßig macht und dass es auch irgendwie eine positiv verstärkt wird. Und dass man ein Verhalten regelmäßig ausführen kann, da hilft es sich halt wirklich, einen Plan zu machen und zu überlegen, wie kann ich das in den Alltag einbauen. Damit ich es regelmäßig mache, muss es natürlich auch möglich sein, das umzusetzen, wenn der Alltag dann mal wieder etwas stressiger wird. Wenn ich beispielsweise überlege, ich möchte eine halbe Stunde pro Tag mich bewegen, dann könnte ich beispielsweise mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das mache ich sowieso jeden Tag. Das werde ich auch tun, wenn ich extrem viele andere Dinge noch im Alltag los habe. Also hier hilft es wirklich, sich zu überlegen, wie, wann, wo mache ich das? Wie kann ich das in den Alltag einbetten? Genau. Und dann ist es wichtig, dass es, nachdem ich es regelmäßig mache, dass das auch irgendwie positiv verstärkt wird. Also, dass das irgendeine positive Konsequenz hat. Nur dann habe ich natürlich die Motivation, das immer und immer wieder auszuführen. Und eine sehr gute Art und Weise, wie das geschehen kann, ist natürlich, wenn mir der Vorsatz selbst, also die Tätigkeit selbst, Spaß bereitet. Wenn ich also gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, mich danach immer fit oder aktiv oder was auch immer fühle, dann brauche ich keine zusätzliche Belohnung mehr, sondern die Tätigkeit an sich ist schon die Belohnung. Und wenn ich also das Verhalten regelmäßig wiederhole, das auch so positiv verstärkt wird, dann ist es eine gute Basis, um eine Gewohnheit zu bilden. Der dritte Punkt wäre dann, dass es wie noch so einen Cue, einen Auslöser, eine Erinnerung gibt, dass ich das wirklich auch regelmäßig dann wiederholen. Und über die Zeit kann sich so dann eine Gewohnheit bilden.
Viele Wiederholungen also und ja vor allem sich Dinge vornehmen, die man eh schon eigentlich ganz gerne mag. Das sind eigentlich gute Tipps. Viele Menschen machen sich ja oder schreiben sich auch auf, was sie erreichen wollen, was sie verändern wollen, machen Vision Boards zum Beispiel. Halten Sie das für sinnvoll, sowas wirklich auszuformulieren oder ja, zu bebildern?
Ja, das kann durchaus sinnvoll sein. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Präferenz, ob einem das hilft. Aber ich denke, was wirklich hilfreich ist, ist eben das einerseits das Warum oder wo will ich längerfristig hin und dann das Wie kann ich das wirklich in den Alltag umsetzen. Und wenn das dann mit Bildern oder mit Vision Boards und so weiter, wenn dieser Prozess da unterstützt werden kann, auf jeden Fall, ja. Besonders hilfreich sind bei diesen Planungen dann auch die Wenn-Dann-Pläne, Implementation Intentions genannt. Das sind so konkrete Pläne, die angeben, wann oder in welchen Situationen man welches Verhalten ausführt. Also das hat so die Form von, wenn irgendeine Situation passiert, dann mache ich und dann das Verhalten. Also wenn ich am Morgen aufstehe, dann trinke ich ein Glas Wasser oder so. Also das verbindet so die Situation, in welcher man das Verhalten ausführen kann, mit dem Verhalten selbst. Das hat sich sehr hilfreich erwiesen, um Verhaltensänderung zu unterstützen, um Gewohnheiten zu bilden. So muss man sich dann nicht jedes Mal aufs Neue überlegen, ja, wann soll ich jetzt was machen, sondern das beginnt dann so automatisch zu werden.
Jetzt leben wir ja in einer Zeit, in der um uns herum sehr viele negative Dinge passieren, in der sehr viele Krisen auf der Welt existieren. Viele Menschen resignieren deshalb und sagen, naja, was soll ich jetzt noch ändern, was soll ich an mir ändern, ist doch alles egal. Was würden Sie denen sagen? Warum braucht es gerade jetzt vielleicht ja, gute Vorsätze?
Ich glaube, das ist wirklich die Vorsätze, die geben einem vielleicht so ein bisschen die Kontrolle zurück, dass man wirklich selbst halt etwas verändern, etwas machen soll. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl. Also gerade, wie Sie sagen, wenn es so viele Krisen gibt, wenn man sich als Einzelperson etwas ohnmächtig fühlt, ich glaube, da wieder ins Handeln zu kommen, das kann sehr hilfreich sein. Und Vorsätze, die sind natürlich auf so einem individuellen Level. Da geht es genau darum, dass man selbst als Person wieder aktiv ins Handeln kommt, wenn man überlegt, was kann ich an meinem Leben, an meiner aktuellen Situation ändern. Und da kann das durchaus auch etwas Orientierung und Sinn zurückgeben.
Durch Vorsätze können wir uns also ein bisschen Kontrolle zurückholen, sagt die Verhaltensforscherin Bettina Höchli von der Universität Bern. Und selbst wenn wir nicht alle guten Vorsätze in die Tat umsetzen, das Gefühl von Selbstermächtigung hat auf jeden Fall einen positiven Effekt. Gerade in herausfordernden Zeiten. Und falls ihr jetzt schon an euren Neujahrsvorsätzen scheitert, dann versucht es doch mal mit den Tipps von Bettina Höchli. Und sollte es dann immer noch nicht klappen, dann sind vielleicht auch einfach externe Faktoren schuld. Also seid in jedem Fall nicht so hart zu euch selbst, gerade jetzt am Jahresanfang. Ein guter Vorsatz ist aber echt schnell umgesetzt. Wer sich vorgenommen hat, ein bisschen schlauer zu werden, kann jetzt ganz einfach diesem Podcast hier folgen. Das geht kostenlos in jeder Podcast-App. Das war das Forschungsquartett für diese Woche. Dank geht raus an unsere Vorsatzexpertin Bettina Höchli und an meine Kollegin Marie Jainter, die das Interview geführt hat. Und an dieser Stelle auch nochmal von Herzen vielen Dank an Sarah-Marie Plikat, die das Forschungsquartett in den letzten Jahren gehostet hat. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Tschüss und macht's gut.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.